Ganz Recht, der GÖRK-Podcast zu aktuellen Rechtsfragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres GÖRK-Podcasts. Bei Ganz Recht diskutieren die Anwältinnen und Anwälte von GÖRK brandaktuelle juristische Themen, die die Rechtswelt und Öffentlichkeit bewegen. ESG, Sustainable Finance, Green Finance. Das Thema Nachhaltigkeit treibt auch die Finanzmärkte um wie kein zweites. In der heutigen Folge von Ganz Recht möchten wir daher einmal einen näheren Blick auf die Komplexität der Realisierung nachhaltiger Investments und grüner Geldanlagen werfen, die für Finanzunternehmen und Anleger immer wichtiger werden. Hierfür werden wir uns heute unter anderem mit der Frage eines Marktstandards und den Herausforderungen bei der Umsetzung jüngster EU-Verordnungen im Bereich Sustainable Finance näher beschäftigen, die nicht nur die traditionellen Player des Finanzmarktes betreffen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Experten aus unserem Frankfurter GÖRK-Büro eingeladen. Julia Restani und Nikolaus Orschel. Beide sind Associates im Bereich Banking und Finance und posten für den GÖRK Banking Finance Blog unter dem Motto Make It Count Green regelmäßig Updates zu den aktuellen Entwicklungen aus dem Komplex Green Finance. Frau Restani, Herr Orschel, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns dieses aktuelle Thema etwas näher zu bringen. Am besten beginnen wir damit, dass Sie beide sich zunächst einmal kurz vorstellen und ein wenig über Ihre Arbeit hier bei GÖRK erzählen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julia Restani. Ich bin seit knapp 2 Jahren hier bei GÖRK und im Bereich Banking and Finance und mache hauptsächlich Finanzierung und da insbesondere Corporate Finance, Akquisitionsfinanzierung und Immobilienfinanzierung, alles, was damit zusammenhängt.
Ja, Nikolaus Urschel, ebenfalls in der Service Line Banking Finance, auch jetzt seit über einem Jahr und da im Bereich Aufsichtsrecht und Finanzierung tätig und dabei vor allem in der Beratung von Unternehmen bei der Umsetzung von Geschäftsmodellen und da im Hinblick auf europarechtliche und nationale Finanzregulatorik.
Vielen Dank. Damit wollen wir auch direkt in unser heutiges Thema einsteigen. Also, ESG ist derzeit in aller Munde. Aber wofür steht ESG eigentlich? Also vielleicht könnten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Beginn noch einmal kurz zusammenfassen, was ESG konkret bedeutet.
Ja klar, ESG, das ist ja ein Thema, was momentan sehr aktuell ist und ich glaube, ich würde es eher mal ein bisschen anders formulieren und die Frage negativ stellen, was ist ESG nicht? Weil es gibt so ein Irrglaube, dass ESG ein Synonym für grün ist oder grün investieren, grün wirtschaften und das ist es eigentlich nicht. Es besteht nämlich aus 3 Komponenten, E, S und G. E ist Environment, also im Grunde alle Umweltthemen, also grün. Sowas wie CO2-Neutralität, Umgang mit Ressourcen, Umweltschutz. Und das Problem, wieso die meisten ESG mit E nur verbinden, ist, dass die ganzen Regularien, auf die wir später noch eingehen werden, sich derzeit nur mit E beschäftigen und S und G eher noch ein bisschen dahinter stehen. S als 2. Komponente ist dann Social, also im Grunde alles, was mit Mitarbeiterumgang, Arbeitnehmerzufriedenheit, Arbeitnehmerbedingungen oder auch Einhaltung von Menschenrechten dahergeht, also alles, was irgendwie social ist. Und als 3. Komponente Governance, also Unternehmensführung auf Deutsch, ist dann alles, was im Zusammenhang mit der Unternehmensführung steht, also wie transparent ist die Unternehmensführung, wie sind die Lieferketten, dann auch sowas wie Diversität, wobei da auch die Frage ist, ob das mit Social zusammenhängt. Da sieht man auch, dass viele Themen kann man gar nicht wirklich einzeln trennen, die fallen in einen, in den anderen Bereich. Also im Grunde ESG kann man als Synonym für Nachhaltigkeit eher gleichsetzen als für grün. Also Nachhaltigkeit, das Bedürfnis im Grunde, die Gegenwart, in der Gegenwart so zu agieren, dass auch die Möglichkeit für die Zukunft besteht und deren Möglichkeit nicht beraubt ist. Ich habe mal das catchy Word auch die Enkelfähigkeit in dem Zusammenhang gehört. Also im Grunde, dass man derzeit so wirtschaftet, dass es der Zukunft nicht an Möglichkeiten beraubt wird. Und dieser Gedanke von Nachhaltigkeit gibt es ja wirklich schon seit ganz, ganz langer Zeit, also nicht erst seit neuestem. Und da gibt es viele Meilensteine. Nico, was würdest du sagen, sind so die Top 3 Meilensteine, die in letzter Zeit passiert sind?
Genau, Julia, wie du auch schon richtig gesagt hast, beschränkt sich das Thema ESG eben nicht auf die eine, auf den einen Bereich oder das eine Rechtsgebiet, sondern wird sich im Grunde in Zukunft auf alle Rechtsbereiche erstrecken. Und verlangt deswegen eben auch ein hohes Maß an Koordination, Vernetzung, aber eben auch Spezialwissen. Und wenn wir auf die Meilensteine eingehen ohne jetzt eine unendlich lange Kette von Jahreszahlen aufzuzählen. Was uns allen in Erinnerung ist, ist sicherlich das Pariser Klimaschutzabkommen im Jahr 2015, was jetzt auch in der täglichen Berichterstattung natürlich in Bezug auf die Reduzierung der Erderwärmung immer wieder in aller Munde ist. Und bezogen auf unseren Bereich aus dem Jahr 2018, den Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung der Europäischen Union, angeschlossen daran dann der europäische Green Deal mit dem Ziel, keine Netto-Treibhausgase mehr bis 2050. Das heißt, im Grunde hat man sich das Ziel gesetzt, der erste Kontinent zu werden, der dieses Net Zero dann eben auch umsetzen kann in der Realität.
Als nächstes sollten wir einen näheren Blick auf die Regulatorik werfen. Welche Verordnungen gelten im Hinblick auf ESG und Nachhaltigkeit für die verschiedenen Finanzmarktteilnehmer?
Ja, Nico hat es ja schon angesprochen, es gab 2018 den EU Sustainable Finance Action Plan. Und wir würden jetzt einfach mal drei Regulierungen oder drei Verordnungen vorstellen, die in unseren Augen am entscheidendsten sind, am wichtigsten sind, und würden mal mit der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive, anfangen.
Genau, wie auch in den gleich anknüpfenden Regulierungen geht es zumeist auch in erster Linie um die Offenlegung von nachhaltigen Informationen oder nachhaltigkeitsbezogenen Informationen. Und dann muss man natürlich erstmal den Anwendungsbereich festlegen, das heißt, wer ist verpflichtet, wer muss veröffentlichen, und in einem nächsten Schritt dann auch klar zu definieren, was ist zu veröffentlichen. Und diese Richtlinie, die Julia gerade eben genannt hat, die betrifft vor allem große Unternehmen für über 500 Mitarbeiter und ist dann auch spezialgesetzlich im Handelsgesetzbuch für Deutschland geregelt.
Die zweite Directive, die in diesem Zusammenhang entscheidend ist, ist die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die jetzt seit Januar 2023 Anwendung findet und im Grunde die NFRD, die wir gerade eben angesprochen haben, ablöst. Hintergrund ist, dass nun, der Nico hat es ja eben schon gesagt, der Anwendungsbereich war erstmal auf die großen Unternehmen beschränkt, also alles über 500 Mitarbeiter, und soll jetzt erweitert werden und somit auch mehr Unternehmen verpflichtet werden, und nachhaltige Informationen offenzulegen. Genau.
Und in einem nächsten Schritt, und den Begriff hat sicherlich auch über unsere Service-Line hinaus schon der ein oder andere vernommen, Offenlegungsverordnung. Der Begriff Sustainable Finance Disclosure Regulation, oft auch missverstanden in der Vergangenheit, weil die ursprüngliche Idee eigentlich eine Transparenzsteigerung war, um die Weichen zu stellen, um einen späteren oder einen zukünftigen Kapitalfluss, wie es Julia eingangs auch schon erwähnt hat, in nachhaltige Projekte zu steuern, ging es da eigentlich nie darum, irgendwelche Produktkategorien zu definieren, sondern es ging darum, Informationsasymmetrien zu beseitigen. Das heißt, auf der einen Seite stehen Geldgeber, welche Art auch immer, Kleinanleger wie auch professionelle Anleger oder institutionelle Anleger, die eben aber vor einer Investitionsentscheidung eine gewisse Informationsgrundlage benötigen. Und wenn man in einem Bereich, der so undefiniert ist, gewisse Anlageentscheidungen treffen möchte, wenn man sein Geld eben auch dorthin fließen lassen möchte, um diese Produkte oder diese Projekte zu unterstützen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, benötigt es eben Informationen. Und das war eigentlich, oder das ist immer noch, die Idee dieser Offenlegungsverordnung. Hin auch in den Investmentbereich hat es sich jetzt aber immer mehr herauskristallisiert, dass, wenn ich das jetzt gleich anspreche, wird es auch vielleicht der ein oder andere schon mal gehört haben, hat es sich zu einem Labeling entwickelt. Weil es dort für gewisse Anlagen, sogenannte Dark Green oder Green Products, in den Artikeln 8 und Artikel 9 spezielle Voraussetzungen gab, die in erster Linie aber Informationspflichten waren. Das heißt, ich bin und deswegen muss ich berichten, aber diese Offenlegungsverordnung soll keinerlei Aussage treffen über die über den dahinterstehenden Nachhaltigkeitsgedanken, sondern das wird Julia gleich nochmal erklären, wie versucht wurde, diese Verordnungen zu verzahnen und wie man an der einen oder anderen Stelle dann aber auch Begriffsüberschneidungen entstehen gelassen hat, die jetzt in der Praxis, in der praktischen Umsetzung eben dazu führen, dass auch kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch Finanzunternehmen, die jetzt in erster Linie angesprochen sind, einfach enorme Probleme haben, sich durch diesen Begriffsdschungel durchzuwühlen. Und das ist ein einfaches Beispiel. Die Offenlegungsverordnung hat ihre eigene Definition für eine nachhaltige Investition. Und die nächste Verordnung, die Julia gleich vorstellen wird, die hat ihre eigene Definition für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Das allein jetzt hier schon auszudiskutieren, würde den Rahmen einfach schon komplett sprengen, aber zeigt einfach auch, wie enorm diffizil diese Auseinandersetzung mit diesen einzelnen Pflichten eben ist. Fazit: Offenlegungsverordnung, in allererster Linie Informationspflichten, vorvertragliche Informationspflichten und laufende Offenlegungspflichten für Finanzunternehmen und Finanzmarktteilnehmer, um eben eine aufgeklärte Anlageentscheidung in nachhaltige Produkte treffen zu können.
Genau, und dann anschließend jetzt die letzte Verordnung, die wir vorstellen wollten. Nico hat ja schon ein paar Mal darauf hingedeutet, das ist die Taxonomieverordnung, wahrscheinlich die Verordnung, die die meisten irgendwie, wenn sie irgendwas mit Sustainability oder ESG gehört haben, am meisten irgendwie mal nebenbei vernommen haben. Im Grunde legt die Taxonomieverordnung fest, wann tatsächlich eine Wirtschaftstätigkeit nachhaltig ist. Ziel war, Klarheit und Transparenz zu schaffen, um zu schauen, wann ist ein Unternehmen oder ein Produkt nachhaltig, um auch irgendwie Vergleichbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen zu steigern. Ohne so einen wirklichen Deep Dive zu machen, würde ich trotzdem mal vorstellen, was eigentlich oder die Voraussetzungen sind, wann eine Wirtschaftstätigkeit nachhaltig ist. Und das Ganze ist, wie bei Juristen so schön, immer schön definiert im Artikel 3. Und es gibt vier Voraussetzungen oder vier Bedingungen, die eintreten müssen, damit eine Wirtschaftstätigkeit als ökologische Nachhaltigkeit angesehen wird. Und dazu braucht man erstmal einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel. Und diese Umweltziele hat die Taxonomieverordnung auch definiert. Das sind 6 Stück. Einmal der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Das sind die ersten 2, die auch schon am weitesten reguliert sind. Die anderen sind dann nachhaltige Nutzung von Schutz, Wasser- und Meeresressourcen, Übergang in eine Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verhinderung von Umweltverschmutzung. Und das letzte ist dann der Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosysteme. Das heißt, diese Wirtschaftstätigkeit muss einen von diesen Klimazielen irgendwie einen Beitrag zu dem Ziel haben. Als zweite Voraussetzung darf es aber keine Beeinträchtigung von einem anderen Umweltziel einhergehen. Das heißt, man nennt es ja, kommt ja alles irgendwie vom Englischen, do not significant harm. Das heißt, es darf keine Beeinträchtigung sein. Als dritte Voraussetzung müssen dann bei diesem Beitrag Mindestschutz gewährleistet sein. Sowas sind zum Beispiel einer davon Menschenrechten oder alles, was irgendwie als Mindestvoraussetzung damit einhergeht. Und als letzte Voraussetzung sind konkrete technische Bewertungskriterien festgelegt worden in sogenannten delegierten Verordnungen. Und da wird dann noch weiteres konkretisiert und reguliert. Und wie man anhand diesem kurzen Deep Dive, den ich gerade erzählt habe, sieht, ist es wirklich sehr, sehr umfangreich und auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist sehr komplex. Und wenn man das Ganze mal runterreden würde, es sind 600 Seiten, die Taxonomieverordnung hat mit den delegierten Verordnungen, also diese letzten Voraussetzungen. Also für jemanden, der irgendwie mit Taxonomieverordnung das erste Mal Berührung kommt, erstmal einen großen Packen, den man da durchlesen kann, soll, muss, möchte. Und natürlich führt das automatisch zu der Frage, wie sinnvoll ist das oder welche Probleme können damit denn her eintreten. Und tatsächlich hat dann der Sustainable Finance Beirat, also der SFP hier in Deutschland, auch Probleme kategorisiert und herausgefunden, die im Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung einhergehen. Unter anderem ist natürlich für Großunternehmen, die ja auch schon verpflichtet sind, nach der Offenlegungsverordnung Sachen offenzulegen, die sind halt irgendwie schon in dem Game ESG Sustainable mit drin, aber für kleinere oder mittlere Unternehmen ist halt natürlich diese Detail, die von 600 Seiten und den Pflichten, die damit einhergehen, ist natürlich ein bisschen Überforderung. Und die haben dann auch nicht so ein geschultes Personal wie irgendwie große Unternehmen, sowas wie ein Sustainable Office Manager, die da in der Detailtiefe schon drin sind. Oder auch grundsätzlich kam das alles sehr, sehr schnell und es musste super schnell umgesetzt werden. Und was man ja auch sagen muss, die delegierten Verordnungen, also diesen vierten Punkt, der entwickelt sich ja auch ständig weiter. Es sind momentan gerade irgendwie nur 40% von Unternehmen überhaupt betroffen. Und es wird wirklich fast jeden Monat kommt irgendwas Neues raus. Und man muss ja irgendwie immer aktuell bleiben, was natürlich auch viele Probleme aufwirft. Und auch grundsätzlich ist es noch ein Problem, rein praktisch, dass viele Daten, die man irgendwie offenlegen muss oder heben muss, einfach faktisch, dass es noch nicht möglich ist, das zu machen. Genau, also deswegen kann man schon sagen, das sind einige Probleme, die immer dann hergehen, aber auf der anderen Seite sind Probleme, die man angehen muss, die man nicht ignorieren darf und die man einfach das Bewusstsein muss geschaffen werden, dass weg von einer Verteidigung, dass man irgendwie grün ist, hin zu einem Mindset, dass man jetzt agieren muss und da mitspielen muss.
Es wird sicherlich eben genau darauf hinauslaufen, dass man gezwungen sein wird, seine ganzen Prozesse zu reflektieren, plus gleichzeitig eine immer sich wandelnde Regulatorik im Blick zu halten. Und das ist sicherlich, wie Julia auch ganz richtig gesagt hat, eben in den ganz großen Unternehmen schon gang und gäbe, weil man in den letzten Jahren vielleicht, Datenschutz war auch ja irgendwo überall ein Thema, wo man dann gemerkt hat, okay, auf einmal eine Riesengängelei, jedes Impressum und jede Pop-up-Box musste nochmal kontrolliert werden und musste intern über Legal. Und ganz so ähnlich kann man sich das jetzt eben auch vorstellen, nur noch in deutlich höherem Ausmaß und mit existenziellen Folgen. Weil wenn dieser Schritt, den Julia jetzt eben angesprochen hat, nicht gegangen wird, dann kann man davon ausgehen, dass diese Unternehmen, die sich diesem Transformationsprozess nicht anschließen, spätestens 24, 25 Probleme am Markt bekommen werden. Einfach weil der Kunde sich jetzt immer mehr in Richtung dieser nachhaltigen Produkte orientieren wird.
Dann lassen Sie uns als nächstes darüber sprechen, wie sich das Kapital in Richtung nachhaltige Projekte lenken lässt oder gelenkt werden soll. Was sind eigentlich grüne Finanzierungen bzw. Anleihen konkret? Welche Rolle spielen dabei traditionelle Kapitalgeber wie Banken?
Ja, im Grunde hat man ja relativ frühzeitig erkannt, dass um diesen Transformationsprozess in Gang zu bringen, die Banken oder der Bankensektor, der Finanzsektor eine große Rolle spielt und viele Unternehmen ja auch irgendwie Geld brauchen, um diesen Transformationsprozess zu überleben. Ich meine, das ist, wenn man sich das Unternehmen tatsächlich unter der Lupe anschaut, ist die Frage, wie grün ist man, wie nachhaltig ist man, wie ESG und sustainable ist man. Und wenn man dann den Schritt gehen möchte, da was zu ändern, braucht man ja irgendwie auch Mittel. Und beim Sustainable Finance unterscheiden wir ja unter Loan und Bonds, also Anleihen und Finanzierung an sich. Ich würde jetzt zunächst erstmal auf die Finanzierung eingehen und dann kann Nico wahrscheinlich was zu den Bonds noch erzählen. Bei den Finanzierungen haben sich tatsächlich zwei Arten von Sustainable Finance etabliert. Einmal den Green Loan und dann den Sustainably Linked Loan. Green Loan bedeutet im Grunde, dass man eine Finanzierung eingeht und die Mittel, die man bekommt, also der Darlehensbetrag für ein grünes Projekt ausgegeben werden soll. Also im Grunde ein zweckgebundenes Darlehen, nennt man auch im Englischen Use of Proceeds. Dagegen gibt es die Sustainable Linked Loans und da ist im Grunde egal, wohin das Darlehen geführt wird. Hier werden zunächst Nachhaltigkeitskriterien festgelegt oder ESG-bezogene Zielvorgaben, sogenannte Sustainable Performance Targets oder SPTs. Und dann im zweiten Schritt legt man dann Kennzahlen fest, anhand derer dann diese Ziele erreicht werden, sogenannte Key Performance Targets, KPIs. Und solche KPIs können unter anderem sein, dass man den Treibhausausstoß reduziert oder man kann auch soziale KPIs machen, dass man irgendwie die Frauenquote erhöht oder generell irgendwie mit der Diversität auf Vormarsch geht. Und im Grunde sagt man dann, wenn man diese KPIs nach einer bestimmten Zeit oder diese Ziele nicht erreicht hat, dann ändert sich die Marge. Das heißt, die wird dann höher oder muss Ausgleichszahlungen leisten. Im Grunde gibt es dann diese zwei verschiedenen Arten. Derzeit ist beides noch nicht reguliert, das heißt, es gibt keine Regulierung. Von der LMA, also der Loan Market Association, gibt es schon Vorschläge und Muster, wie man das Ganze formulieren kann. Aber das ist auch alles nur Soft Law, an die man sich halten kann, aber auch nicht muss. Was natürlich momentan noch das Problem ist, wie sinnvoll ist es? Meistens macht man es als, damit man irgendwie mal was Grünes gemacht hat oder grün finanziert hat. Und deswegen kommt halt gerade so bei den Sustainable Linked Loans so die Kritik auf, man setzt sich irgendwelche Zielvorgaben, aber wie ambitioniert sind diese Zielvorgaben dann tatsächlich? Zu sagen, okay, man erhöht die Frauenquote um 2%, ist ein Ziel, kann man easy erreichen, aber ist der Zweck dahinter tatsächlich erfüllt oder nicht? Die Frage bleibt aus. Genauso bei den Green Loans, wie grün ist ein Projekt tatsächlich, das finanziert wird? Oder wenn man kann es ja auch als Social Loan machen, muss ja nicht zwingend grün sein, um mal von der Anfangsthese wegzukommen. Aber auch da, die Definitionsfrage ist natürlich, was grün, was social ist, sehr, sehr offen.
Okay, wenn ich jetzt hier zu den Green Bonds einfach auch nochmal kurz ergänze, weil wir haben jetzt ja viel gehört über die Taxonomie und die Offenlegungsverordnung als, sage ich mal, theoretischen Hintergrund. Auf der einen Seite die Taxonomie als Klassifikationssystem, auf der anderen Seite die Offenlegungsverordnung, um dann diese Informationen auch verpflichtend offenzulegen. Wichtig ist jetzt eben dieser Praxisschritt und das war eben jetzt das erste Produkt, was Julia vorgestellt hat, was dann eben in der Praxis eben auch umgesetzt wird, um diese Verknüpfung zwischen Geldgeber und Unternehmen, vermengt dargestellt, das Geld soll ja im Grunde in Projekte von Unternehmen fließen und dann ist derjenige Finanzmarktteilnehmer oder das Finanzunternehmen im ersten Schritt, ob es Geld einsammelt oder Geld verleiht, eben entsprechend in der Pflicht, diese Voraussetzungen für die Produkte und für sich selbst auch als Finanzunternehmen zu schaffen. Und diese Green Bonds, viel muss ich dazu jetzt gar nicht ausführen, weil das im Grunde auch einfach nur eine andere Konstruktion ist für das, was Julia jetzt eben auch schon beschrieben hat, mit denselben Problemen, mit denselben Hintergrundgedanken und eben auch noch mit denselben Problemen in der Kontrolle. Wenn wir Regeln kennen, sind wir immer gewohnt, es steht auch immer irgendwo eine Sanktion dahinter. Diese Art der Sanktion hat Julia jetzt auch als Softlaw eben richtig bezeichnet. Uns fehlt ein Sanktionsregime, das da hinten angeknüpft ist. Ich sag mal, was wehtut. Und wenn wir jetzt auf das Lieferkettengesetz zum Beispiel gucken, was wir in Deutschland haben, da ist so etwas vorhanden, dann ist der Umsetzungsdruck ein ganz anderer. Hier ist es mehr nice to have, aber kein must have. Und bei den Green Bonds wird jetzt eben auch versucht, im Rahmen einer Verordnung, also wir sind dann wieder in der europäischen Regulatorik, zwingende Kriterien aufzusetzen, um diese Produkte ausgestalten zu dürfen und anbieten zu dürfen. Aber eben wieder der Punkt, du kannst es machen, wenn du diesen Vorteil wünschst. Man hofft dann einfach auf den Markt, man hofft darauf, dass der Markt da mitzieht und es nicht Grundvoraussetzung wird, diese Dinge verpflichtend einzuführen. Das heißt, das sind jetzt eben Ausflüsse aus dem zuvor beschriebenen, die der Markt für sich umgesetzt hat und gesagt hat, okay, das sind Produkte, die könnten so laufen. Und dann haben wir immer wieder die gleichen Reflexe. Das heißt, wir haben die Verknüpfung zu Taxonomie und Offenlegungsverordnung. Es soll eine gewisse Äquivalenz vorhanden sein. Und es soll einen externen Aufseher geben. Wie der genau ausgestaltet wird, wissen wir jetzt noch nicht. Und die Aufsichtsbehörden, in dem Fall dann eben die ESMA, die soll noch stärkere Zugriffsmöglichkeiten bekommen, eben auch auf solche Produkte, wie jetzt von Julia beschrieben, oder diese Green Bonds.
Aber viele Unternehmen der Finanzbranche, aber auch darüber hinaus, werden ja aufgrund der Marktlage gezwungen sein, auch auf den ESG-Zug aufzuspringen und sich und ihren Finanzprodukten ein grünes Image zu geben, ohne dass vielleicht wirklich entsprechende Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Stichwort Greenwashing. Was versteht man denn genau darunter und wie wird regulatorisch dagegen vorgegangen?
Ja, das ist ja gerade das Problem, was Nico auch angesprochen hat. Mangels der ganzen Regulierung, die einhergeht, sind halt viele Unternehmen geneigt, sehr schnell auf den grünen Zug aufzuspringen, ohne halt sich tatsächlich mal Gedanken zu machen, wodurch natürlich dann auch Greenwashing passiert. Und wie auch angesprochen, es gibt nicht wirklich ein Sanktionsregime, vor dem man Angst haben muss in dem Sinne. Das heißt, das Einzige, was derzeit an großen Schwierigkeiten passiert, ist ein Reputationsschaden. Natürlich nicht minimales für ein Unternehmen, aber es gibt sonst derzeit noch nicht viele Sanktionen. Und im Grunde so die Ursachen für Greenwashing sind im Grunde, wie beschrieben, übereilte Aussagen, um im Wettbewerb mithalten zu können, um grün zu sein, um sustainable zu sein. Aber auch medienbedingte Faktoren, dass natürlich Medien momentan immer bei Unternehmen schauen, okay, wie grün ist ein Unternehmen, wie social ist ein Unternehmen. Und dann sind die Unternehmen natürlich auch geneigt, nur das zu präsentieren, was natürlich auch gut ist. Und alles, was irgendwie eher nicht so positiv ist, eher in den Hintergrund zurück, was natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen, des ganzen ESG-Themas ist. Aber natürlich auch die regularienbedingten Faktoren. Das heißt, unklare Definitionen, Rechtsbegriffe in den Regulierungen. Also die 600 Seiten Taxonomie ist natürlich auch irgendwie ein Problem, was da, bevor die Unternehmen stehen. Die haben meistens intern irgendwie noch nicht diese Prozesse aufgebaut, dass sie einen Sustainable Manager haben oder jemanden, der Fachkompetenz hat, der das irgendwie überwachen kann. Und das sind halt alles noch so Schwierigkeiten, vor denen man sich halt derzeit viel und dem noch sträuben, das anzugehen und ja zu sagen, ja, ich bin noch grün, passt alles, anstatt den Denkweise anzubekommen, ja, wir müssen handeln, wir machen jetzt was und gehen alles an, um Greenwashing gerade zu vermeiden.
Und erst vor kurzem kam es dann eben dazu, dass auch die europäischen Aufsichtsbehörden den Versuch unternommen haben, dieses Greenwashing für den Finanzbereich einfach mal zu fassen, um eventuell da ein bisschen mehr Verbindlichkeit auch zu schaffen. Aber allein daran, wenn ich jetzt diese Definition vorlese, wird man merken, dass wir danach nicht schlauer sind. Greenwashing soll eine Praxis sein, bei der nachhaltigkeitsbezogene Aussagen, Erklärungen, Maßnahmen oder Mitteilungen das zugrunde liegende Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens, eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht klar und angemessen widerspiegelt und für Verbraucher, Investoren oder anderen Marktteilnehmern daher irreführend sein kann.
Ja, und eine Definition sieht man ja allein, also es ist allein schon die Definition ist irreführend für jemanden, der keine Ahnung hat. Da steht zwar drin nicht klar und angemessen und irreführend, aber auch hier wieder, wie legt man nicht klar und angemessen aus, wie legt man irreführend aus?
Ab wann ist es angemessen?
Genau, ab wann ist es angemessen? Und klar, ist ein erster Versuch. Die Frage halt besteht immer noch, ob tatsächlich es irgendwann dazu kommen wird, dass es eine Definition von Greenwashing geben wird. Also tatsächlich ist die Frage, ob das auch so sinnvoll ist, weil Greenwashing orientiert sich ja auch, oder das Ganze orientiert sich ja auch am Markt, an der Politik. Und der Markt und die Politik stehen ja auch im ständigen Wandel. Und wenn man jetzt irgendwie eine Definition, die ein bisschen sinnvoller ist als die, oder nicht sinnvoller, aber konkreter wäre als die, schaffen würde, ist die Frage, besteht die in einem Jahr noch? Besteht die in zwei Jahren noch? Und von daher ist die Frage, ob so eine klare Definition wirklich, wirklich sinnvoll ist. Im Grunde kann man halt nur raten, dass man sich an den Offenlegungsverordnungen, an der Taxonomieverordnung orientiert und da den safest way geht, also versucht, so sauber zu arbeiten, so sicher zu arbeiten, um Greenwashing zu minimieren oder die Gefahr, Greenwashing zu minimieren. Weil an einer Definition von Greenwashing sich zu orientieren, das wird eher schwierig.
Genau, also das betrifft dann eben vor allem jetzt für unseren Finanzsektor jetzt mal den restlichen Unternehmenssektor ausgenommen, für uns an Finanzsektor eben die Ausgestaltung der Produkte und die Bewerbung der Produkte. Und entweder ich kann für mich selbst wieder reflektiert sagen, ich weiß, was ich da verkaufe und so benenne ich es auch und bin da eher zurückhaltend, solange ich eben dieses Labeling so klar selbst noch nicht nachvollziehen kann. Oder ich kann es bis ins letzte Detail eben nachvollziehen, war vor Ort, habe mir das angeguckt, wir haben Daten erhoben, wir haben uns das angeguckt. Diese Analytik, die funktioniert ja auch bei anderen Unternehmensdaten, sage ich mal. Wenn Investitionen getätigt werden, dann guckt man sich ja auch gewisse Kennzahlen vor seinem Investment an und dann fährt man da wahrscheinlich relativ sicher. Und jetzt zum Abschluss, wie greift man da im Moment rein? Also mit dem, was im Moment der Justiz oder dem Gesetzgeber zur Verfügung steht, solange dieses Sanktionssystem eben noch nicht besteht. Und lange Zeit, wenn wir jetzt diese Definition vorgelesen haben, eben aktuell, der Jurist wird irreführend erkannt haben und wird direkt die Verbindung zum Wettbewerbsrecht getroffen haben. Und so haben dann auch eben viele Gerichte diese Fälle eben unter dem Wettbewerbsrecht bewertet zunächst. Das heißt, eigentlich eine ganz klassische alte Materie, für die man jetzt überhaupt gar nicht großartig regulatorisch aktiv werden müsste, sondern eben diese irreführende Werbung oder irreführende Produkte kann man eben auch bequem dann eben über das UWG sanktionieren.
Liebe Frau Restani, lieber Herr Urschel, vielen Dank für den interessanten Überblick über dieses komplexe, aber auch spannende Thema.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Das ist das Ende unserer heutigen Folge von Ganz Recht. Sie finden unseren GÖRK-Podcast unter anderem bei Spotify, YouTube und podcast.de, wo Sie uns natürlich gerne abonnieren können, sowie auf unserer Website görk.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ganz Recht.